Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Warum kann jeder Achte in Deutschland nur schlecht lesen? Wir schauen hinter die Zahl und fragen, wie sich das ändern ließe. Schadet das Tragen einer Maske der kognitiven Leistungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern? Auch das fragen wir. Weniger, weil heute in NRW 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche das Halbjahreszeugnis bekommen und sich vielleicht über die ein oder andere Note gewundert haben, sondern vielmehr, da eine Studie zu einem interessanten Ergebnis kommt. Zwei unserer Themen heute im Bildungsmagazin mit Thekla Jahn. Mit Kommaregeln ist es so eine Sache und da wird die Kompetenz der Allgemeinbevölkerung nicht besser. Allerdings verringern ja auch die Social-Media-Gewohnheiten den Leidensdruck. Aber beim Lesen und Schreiben von Texten ist es anders. Wer den Sinn von Texten nicht erfasst oder andersherum keine sinnvollen Texte verfassen kann, hat es schwer, teilzuhaben am gesellschaftlichen und dem Arbeitsleben. Seit Jahren werden regelmäßig Studien zur sogenannten Literalität erhoben, also der Lese- und Schreibfähigkeit. Und die Ergebnisse bleiben, trotz vieler Alphabetisierungsmaßnahmen und anderer Förderangebote und Trainingsprogramme, auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Jeder achte Mensch im erwerbsfähigen Alter in Deutschland hat Schwierigkeiten mit dem Lesen und braucht Unterstützung. Welche Fördermaßnahmen können helfen? Das untersucht die Alpha-DÜS-Studie. Professor Thomas Lachmann von der Technischen Universität Karlsruhe leitet diese Studie. Die Ergebnisse wurden gestern auf einem Symposium diskutiert, das am Abend zu Ende ging. Und jetzt rede ich mit Professor Lachmann über die nackten Zahlen zunächst. Herr Lachmann, 12% können Texte kaum sinnerfassend lesen. Ist das für ein Land wie Deutschland mit einem für alle zugänglichen Bildungssystem nicht eine unfassbar hohe Zahl?
Ja, natürlich. Diese Zahl ist erschreckend hoch, aber da muss man schon etwas differenzieren. Das heißt nicht, dass 12% der Bevölkerung nicht lesen und schreiben kann. Es gibt da ganz unterschiedliche Kompetenzniveaus und das reicht dann von ganz schwachen Schriftsprachleistungen auf Buchstabenebene, aber das ist ganz selten, da reden wir vom 0,%-Bereich, bis dann hoch zur Ebene des Textverstehens. Und zu dieser Gruppe zählt ja auch zum Beispiel Personen mit Deutsch als Zweitsprache, die vielleicht ein vollkommen anderes Schriftsprachsystem gelernt haben, Personen mit neurologischen, sensorischen oder kognitiven Beeinträchtigungen oder Lese- und Rechtschreibstörungen. Aber Sie haben schon recht, ein beträchtlicher Teil dieser 12% hat keinerlei dieser Nachteile und haben auch einen Schulabschluss und dennoch sind ihre Schriftsprachleistungen sehr, sehr schlecht.
Wo liegen die Gründe für diesen hohen Anteil an Leseschwachen und damit auch vom Verständnis schriftlicher Informationen abgeschnittene Menschen? Man muss sich das ja vorstellen, die verstehen dann sehr viele Informationen in dieser informationsgetriebenen Zeit nicht.
Ja, die meisten Studien zu geringer Literalität bei Erwachsenen untersuchen soziale Faktoren als Ursache, also Beeinträchtigungen im Bildungssystem, ökonomische Faktoren, familiäre Einflussfaktoren oder besondere Biografien und so weiter. Unsere Studie unterstützt neuere Ansätze, die davon ausgehen, dass auch kognitive Faktoren, also die Art und Weise, wie wir Informationen im Gehirn verarbeiten, eine Rolle spielen können und den Schriftspracherwerb erschweren können. Und zwar in Wechselwirkung mit diesen sozialen Faktoren. Und dies betrifft dann zum einen insbesondere die sogenannte phonologische Bewusstheit. Was ist das? Das ist das Bewusstsein, dass Wörter aus einzelnen Lauten zusammengesetzt sind und dass wir in der Lage sind, mit diesen Lauten zu operieren, auszutauschen und so weiter. Und das zweite ist das phonologische Arbeitsgedächtnis, also Laute kurzzeitig im Gedächtnis zu behalten. Ja, und diese beiden Faktoren hat man neben anderen übrigens auch als ursächlich für die Lese- und Rechtschreibstörung bei Kindern gefunden.
Wie leicht ist es oder möglicherweise wie schwer für einen Erwachsenen, der aus den von Ihnen eben genannten Gründen in seiner Schulzeit nicht richtig lesen gelernt hat, dies im Verlauf seines weiteren Lebens noch zu schaffen?
Ja, das ist schwer. Also alles andere zu behaupten, wäre wirklich unseriös. Wenn wir uns das mal anschauen, bei Grundschülern, die ja tagtäglich über Stunden mit Text konfrontiert sind, dauert es mehrere Jahre, bis man dann mit bildgebenden Verfahren die für geübtes Lesen und Schreiben typischen Netzwerke im Gehirn nachweisen kann. Und sowas kann man natürlich nicht so einfach mal eben bei Wochenendkursen nachholen. Ja, erschwerend kommt hinzu, die Belastungen des täglichen Lebens bei Erwachsenen, auch oft eine empfundene Scham oder ein negatives Selbstkonzept. Ja, das kann ich sowieso nie lernen, das ist nichts für mich und so. Oder auch finanzielle Belastungen. Und oft ist es dann mit der Motivation natürlich schnell vorbei, weil ja auch die Erfolgserlebnisse auf sich warten lassen. Ja, und deswegen ist die Abbrechquote auch relativ hoch. Aber trotzdem, es lohnt sich und das muss man halt auch so vermitteln. Auch hier spielt die Unterstützung der Familie, übrigens auch des Arbeitgebers, eine wichtige Rolle, dann auch durchzuhalten.
Sie haben gestern beim Symposium über die von Ihnen geleitete Alpha-Dys-Studie gesprochen, die sich mit Leserechtschreibstörungen im Kindesalter befasst. Lassen sich daraus Fördermaßnahmen spezieller Art ableiten?
Ja, in der Studie konnten wir zeigen, dass wie auch bei der Leserechtschreibstörung einfach nur verstärkt zu Hause das Lesen und Schreiben ohne Anleitung zu üben nicht sehr effektiv ist. Am vielversprechendsten sind curriculative strukturierte Alphabetisierungsangebote, zum Beispiel wie sie in der Volkshochschule angeboten werden. Und hier ist ein Training der phonologischen Verarbeitung verbunden mit einer systematischen Vermittlung von Buchstabe-Lautzuordnung am effektivsten. Das ist so bei der Leserechtschreibstörung und das ist auch so bei geringer Literalität. Man muss zunächst einmal diese basalen Komponenten lernen, verinnerlichen, die Schriftsprache korrekt erlernen, bevor man dann durch Üben eine Automatisierung herbeiführt, die dann schnelles und genaues Lesen und Schreiben bewerkstelligt.
Aber schnell wird es vermutlich nicht gehen.
Also man kann nicht erwarten, weder bei der Leserechtschreibstörung noch bei geringer Literalität, dass ohne weiteres ein Niveau erreicht wird, dass die Betroffenen dann so lesen können wie geübte Lesende. Deswegen ist es sehr wichtig, die Schwelle möglichst niedrig zu setzen. Wenn Sie dann die Betroffenen bei den Kursen haben, können Sie sukzessive die Komplexität aufbauen. Und wenn die dann erstmal die ersten Erfolge sehen und Freude am Lernen finden, dann bleiben auch viele dabei.
Sagt Professor Thomas Lachmann, der sich an der Technischen Universität Kaiserslautern als Kognitions- und Entwicklungspsychologe mit der Literalität, also der Lese- und Schreibfähigkeit von Erwachsenen befasst. Danke Ihnen.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Wie ein guter Schutz vor einer Corona-Ansteckung an Schulen aussehen muss, das ist seit Beginn der Pandemie ein Streitthema. Fenster auf und lüften oder Luftfilter, Masken auf im Schulgebäude oder ständig auch im Klassenzimmer. Dass Gesichtsmasken die Infektionsgefahr senken, ist wissenschaftlich nicht zu widerlegen. Doch viele Eltern und auch Schülerinnen und Schüler hatten lange Zeit die Sorge, dass nicht ausreichend Sauerstoff eingeatmet werden kann und sich die Schulleistungen dadurch verschlechtern. Eine Studie der Universitätskinderklinik Bochum gibt nun Entwarnung. Kai Rüßberg hat die im Fachmagazin Children erschienene Studie gelesen und mit Schülern und Forschern über die Ergebnisse gesprochen.
Ich habe dieses Gefühl entwickelt, dass wenn ich Menschen sehe, wo Maske verpflichtend ist, aber sie nicht getragen wird oder wo Menschen sie nicht verantwortungsbewusst tragen, dass ich dann anfange, nervös zu werden.
Für Laura ist Maske tragen ganz normal geworden. Das Papiertuch vor dem Mund ist ihr persönlicher Schutzraum. Sowohl an öffentlichen Orten mit vielen Fremden, als auch bei ihren Freunden in der Schule. Sie besitzt eine ganze Auswahl von verschiedenen Farben, jeweils passend zum Outfit. Heute Magenta, so wie ihr Pulli. Nur anfangs, da musste sie sich eingewöhnen.
Die Atmung war schwerer, aber jetzt tatsächlich würde ich sagen, jetzt nach der langen Zeit, ist es nicht störend. Wenn man eine medizinische Maske hat, dann ist es einfach angenehmer und es ist wirklich sogar positiv, weil ich mich dadurch geschützter fühle. Einfach, wenn ich jetzt Schüler sehe, die Maske nicht richtig tragen, fühle ich mich einfach schon unwohler.
Leon muss als Abiturient seine Maske oft mehr als 6 Stunden lang im Unterricht aufsetzen. Zusätzlich noch während der Fahrten im Nahverkehr. Wenn er nur die dünnere medizinische OP-Maske trägt, bekommt er ohne Probleme ausreichend Atemluft, sagt der 19-Jährige.
Bei der FFP2-Maske sah es am Anfang anders aus. Da war dann doch so nach einem langen Schultag, so bis 10 vor 4, dass ich mir gedacht habe, boah, da kriege ich schon ein bisschen weniger.
Viele Schulkinder und ihre Eltern haben nach wie vor Sorge, dass das Tragen von Masken sich negativ auf die Schulnoten oder sogar auf die Gesundheit auswirkt. Ob dies so ist, wollte deshalb das katholische Uniklinikum in Bochum herausfinden, so Sprecher Jürgen Frech.
Das war ja genau die Frage. Leidet unter einer Maske, die ja keiner von uns mag, die kognitive Leistungsfähigkeit? Dieses Ergebnis, was wir herausgefunden haben, ist nein, die Leistung leidet nicht. Und das ist für viele Schüler und für viele Eltern sicherlich eine Beruhigung.
Der Versuch fand statt mit 130 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5, 6 und 7. 13 Schulklassen haben einen gesamten Schultag absolviert und für 2 Stunden wurden sie in eine Kontrollgruppe getrennt, je eine ohne und eine mit Maske, wobei weniger als 10% die sicheren FFP2-Varianten benutzten. Danach mussten sie einen anspruchsvollen Test bestehen.
Der Test selber ist standardisiert. Es wurden jetzt keine klassischen Fragen des englischen Unterrichts abgefragt, sondern es handelt sich um einen abstrakten Test, der also Indikatoren wie räumliche Orientierung, Erinnerungsvermögen oder auch Reaktionsschnelligkeit abfragt.
Der Versuch fand statt mit 130 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5, 6 und 7. 13 Schulklassen haben einen gesamten Schultag absolviert und für 2 Stunden wurden sie in eine Kontrollgruppe getrennt, je eine ohne und eine mit Maske, wobei weniger als 10% die sicheren FFP2-Varianten benutzten. Danach mussten sie einen anspruchsvollen Test bestehen.
Seit 2 Jahren begleiten uns Diskussionen auch von Seiten der Eltern über die Hygieneregeln, die wir ja nun hier einfach umsetzen müssen. Und das Maskentragen war von Anfang an ein Thema. Man hat sich dann natürlich schon Gedanken gemacht, was bedeutet das für mein Kind, wenn es wirklich 9 Stunden in der Schule ist und hat die ganze Zeit die Maske auf. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen.
Am Ende konnten keine Unterschiede bei der Leistungsfähigkeit festgestellt werden, die auf das Tragen der Masken zurückzuführen sind. Das Lernen wird durch die Gesichtsmasken also nicht beeinträchtigt, so die Schlussfolgerung der Forscher. Für Schulleiterin Maike Selter-Bär ein beruhigendes Ergebnis.
Mittlerweile ist das ein Selbstläufer. Es ist manchmal so, dass die Masken fertigungsbedingt so ein bisschen nach unten rutschen. Dann brauche ich zum Beispiel nur, wenn ich einen Schüler sehe, auf die Nase zu zeigen und schwupp wandert die Maske dann hoch. Ne?
Die Schulkinder selbst hätten aber kein Problem damit, eine Maske zu tragen. Und wenn sie mal nicht darauf achteten, reiche ein kurzer Hinweis.
Ich muss tatsächlich sagen, dass bei dem Wetter die Maske sogar förderlich ist, weil dann wird einem warm ums Gesicht. Dass halt noch draußen die Maskenpflicht ist, finde ich nicht schlimm, weil es ist notwendig, wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht.
Genau. Maske tragen, für viele Schülerinnen und Schüler eine Selbstverständlichkeit und nicht schädlich. Vielleicht hilft das Studienergebnis auch allen anderen, sich zu überwinden und die Maske über Mund und Nase zu ziehen. Während die meisten Politiker seit der zweiten Corona-Welle ständig davon sprechen, dass wir vor die nächste Welle kommen müssen, heißt die Maxime von Simone Oldenburg, Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, vorausdenken statt hinterherhecheln. Die linken Politikerin will die Schulen möglichst offen lassen und hat sich beim Vorausdenken ein Drei-Phasen-System ausgedacht. Es gibt den Schulen sehr viel Entscheidungsfreiheit und ist seit Anfang Januar in Kraft. Wie und mit welchem Erfolg das funktioniert, hat Silke Hasselmann für uns erkundet, unter anderem bei der Ministerin.
Wir wissen, dass Kinder, ob klein oder groß, die Verlierer der Pandemie sind und dass wir alles daran setzen müssen, die Schulen geöffnet zu lassen,
sagt Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg. Und sie ist erkennbar erleichtert darüber, dass das sogenannte Drei-Phasen-Modell bislang seinen Zweck erfüllt. Das gilt seit Anfang Januar und noch immer musste keine Schule in Mecklenburg-Vorpommern Corona-bedingt komplett schließen. Der Grund, laut Simone Oldenburg von der Linkspartei,
in der Schule werden die Kinder seit der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien 3-mal in der Woche getestet. Die Testpflicht geht auch auf die Genesenen und die Geimpften. Und mit diesem Phasenmodell ist es uns gelungen, dass wir wirklich regional unterschiedlich handeln können, dass die Schulen genau wissen, was tue ich wann.
Denn einerseits müssen die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern täglich darauf achten, in welche Gefährdungsstufe der sogenannten MV-Corona-Ampel ihr Landkreis bzw. ihre kreisfreie Stadt eingeordnet ist und welche Schutzmaßnahmen dort folglich gelten. Andererseits haben die Schulen mit dem Drei-Phasen-Modell einen größeren Spielraum erhalten, um auf ihre individuelle Lage zu reagieren.
Wenn viele Lehrer an Bord sind, dann habe ich ganz normal in Phase 1 Unterricht. Fehlen signifikant viele Lehrerinnen und Lehrer, bleibt es beim Präsenzunterricht Klasse 1 bis 6 und in den Abschlussklassen und alle anderen Klassen gehen in den Wechselunterricht. Und wenn wir dann ganz große Einschnitte haben und wirklich sehr, sehr wenige Lehrkräfte noch in den Schulen sind. Dann haben wir die Phase 3. Auch hier versuchen wir, den Präsenzunterricht Klasse 1 bis 6 aufrechtzuerhalten. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann die Notbetreuung für systemrelevante Eltern. Und das läuft auch hervorragend.
Das bestätigt Manuela Weiße zumindest für die Malchower-Flesensee-Schule im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Auch dort versucht man, so lange wie möglich so vielen Schülern wie möglich Unterricht in ihren Klassenräumen anzubieten. Im Zweifel bleiben Lehrer zu Hause und unterrichten über die mittlerweile stabilisierte Internetplattform It's Learning.
Das ist das Schöne an dem Phasenmodell, dass wir da selber entscheiden können,
ergänzt die stellvertretende Schulleiterin Manuela Weiße im NDR.
Also je nachdem, wo es ist und wie es einschlägt, können da die Schulleitungen sich besonnen zusammensetzen, genau gucken, welche Lehrer sind gerade krank, in welchen Jahrgangsstufen sind die meisten Lehrer, die gerade fehlen und wie müssen wir jetzt agieren. Und das ist das Schöne, dass es halt nicht diesen Plan gibt für alle, sondern wir selber gucken können, was ist jetzt für uns alle am besten und für die Schüler.
Für die Schüler in den Abschlussklassen ist das völlig klar, eine gute Prüfungsvorbereitung. Deshalb sollen die Schulen, egal in welcher Phase die sich sehen, für die Abschlussklassen immer Präsenzunterricht anbieten. Für alle Jüngeren gilt neuerdings, wer zu Hause bleiben muss, braucht für jene Fächer, in denen gerade die Lehrer fehlen, nur noch die Hausaufgaben zu erledigen. Eigenständig neuen Stoff erlernen werde jetzt nicht mehr gefordert, so Bildungsministerin Simone Oldenburg.
Das ist ganz wichtig. Weder Schüler noch Eltern sind Lehrkräfte. Und deswegen kann man Kinder und auch Eltern nicht überfordern, indem sie ihren Kindern etwas beibringen müssen oder sich selber als Kind etwas beibringen müssen. Nein, sie müssen üben und sie müssen anwenden und für alles andere sind die Lehrerinnen und Lehrer zuständig.
Derweil geht die Omikron-Variante auch unter Mecklenburg-Vorpommerns Schülern weiter um. Stand heute Morgen liegt die Inzidenz der positiven PCR-Tests in der Gruppe der 6- bis 11-Jährigen bei knapp 3.500 und unter den Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren bei knapp 2.500. Dennoch kein Grund für Bildungsministerin Oldenburg, die Präsenzpflicht an den Schulen auszusetzen. Die vergangenen beiden Jahre hätten gezeigt, welche Auswirkungen Distanzunterricht haben kann, soziale Vereinsamung und psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen.
Ein Musikstudium ist in der Regel ein sehr lernintensives Studium und eher nicht nebenher zu schaffen. Die Musikhochschule Lübeck hat mit dem Wintersemester einen bundesweit einzigartigen Vorstoß gemacht. Dort lässt sich berufsbegleitend musikalische Früherziehung studieren. 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen absolvieren gerade das Vorsemester, darunter Musiker, Pädagogen, Pädagoginnen, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen. Die Vorkenntnisse sind recht unterschiedlich, das kann man sich denken, nicht allen fällt das Vorsemester leicht. Miriam Stolzenwald hat sich das Lübecker Angebot angeschaut und mit einer Teilnehmerin gesprochen, mit Christina Friedrichsen, die neben den Kursen halbtags in einer Kindertagesstätte arbeitet.
Ich muss schon sagen, dass mich das ziemlich herausfordert, so gerade der musiktheoretische Bereich, aber man kriegt eben auch nochmal ganz neue Einblicke in die Musik.
Für den Musiktheoriekurs schaltet sich Christina Friedrichsen aus ihrer nordfriesischen Heimat Klicksbühl online in die Vorlesung. Genauso wie ihre Kommilitonen aus Kiel, Flensburg, Hamburg und von Sylt. Die zusätzlichen Lernvideos schaut sie, wenn es im Alltag gerade passt.
Begonnen haben wir jetzt mit musikpädagogischen Einheiten. Dann gibt es Themen zur Vielfalt der Musik, wo man was über die Geschichte der Musik erfährt. Wir treffen uns in der Musikhochschule in Lübeck und da machen wir dann auch als Gruppe verschiedene praktische Dinge einfach, dass wir gemeinsam Lieder ausprobieren, Rhythmen ausprobieren, Bewegung spielt eine große Rolle.
15 Monate lang geht es für die Studierenden um Musikpädagogik, Musiktheorie und Musikwissenschaft. Hinzu kommen praktische Fächer wie Tanz und Rhythmik.
Durch den dunklen Wald und durch die dunkle Nacht.
Zu diesem Lied etwa, das Professor Marno Schulze eingespielt hat, sollten sich die Studierenden im Kurs eine Performance mit Bewegungselementen und Musik ausdenken und den Liedtext zu einer Geschichte weiterentwickeln. Marno Schulze hat das berufsbegleitende Studium gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum für musikalische Bildung Schleswig-Holstein konzipiert.
Wer das Diploma of Advanced Studies, elementare musikalische Bildung, hier in Lübeck abschließt, der erhält gleichzeitig die Lehrbefähigung für zum Beispiel musikalische Früherziehung an einer Musikschule. Denn wir kooperieren mit dem Landesverband der Musikschulen in Schleswig-Holstein und mit dem gibt es eben die Übereinkunft, dass unsere Absolvierenden, wenn sie mit diesem Abschluss zu einer Musikschule in Schleswig-Holstein kommen, damit die Voraussetzung für eine Festanstellung erfüllen.
Das heißt, die Absolventen können elementare Musikkurse für Kinder bis 10 Jahre leiten, in Musikschulen, aber auch in Kindertagesstätten. Zum Studium in Lübeck gehört es auch, ein Instrument zu erlernen. Gitarren- oder Klavierunterricht können die Studierenden an ihrem Wohnort nehmen, an der örtlichen Musikschule. Julian Grebe lernt Gitarre. Als ausgebildeter Schlagzeuger fällt ihm das Üben leicht.
Ich glaube, das Einzige, was für mich wirklich herausfordernd sein wird, wird tatsächlich eine wissenschaftliche Arbeit abzuliefern. Weil zum einen musste ich das letzte Mal vor 11 Jahren machen, glaube ich, also tatsächlich in meinem Grundstudium.
Mit der Weiterbildung stellt er sich beruflich breiter auf. So möchte er später mit Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Senioren arbeiten. Als freischaffender Musiker kann er das berufsbegleitende Studium derzeit aber nicht immer gut im Alltag unterbringen.
Eigentlich haben wir auch eine Anwesenheitspflicht. Da bin ich wieder froh drum, dass ich mir das im Zweifelsfall alles anrechnen lassen kann, was ich im Bachelor gemacht habe. Also ich habe den Druck auch nicht, bei jeder Vorlesung da sein zu müssen. Das Problem hatte ich zum Beispiel, ich musste früher los aus einer Vorlesung und da war die Professorin dann nicht so ganz glücklich. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ja, es ist berufsbegleitend. Mein Beruf ist Musiker, der findet abends statt und ich muss jetzt leider los zu einer Probe.
Musikpädagogische Weiterbildungsangebote gibt es in vielen Bundesländern. In Lübeck aber werden die Module in Credit Points angerechnet. Und die können bei Bedarf auch für andere akademische Studiengänge anerkannt werden. Das ist bundesweit einmalig, sagt Marno Schulze. Mit diesem Studienkonzept will er dem Fachkräftemangel an Musikschulen entgegenwirken. Denn die Qualität des Unterrichts kann nur gewährleistet werden, wenn ausgebildete Musikpädagogen mit Kindern arbeiten, sagt Willi Neu vom Landesverband der Musikschulen Schleswig-Holstein.
Der Studiengang ist ein zeitgemäßer und grundlegender Baustein der dringend notwendigen Lehrkräftegewinnung im Land. Vor allem können damit noch mehr Kinder und Jugendliche in der Fläche des Landes an musikalischer Bildung teilhaben.
Ein zweiter Studienabschnitt ist schon in Planung. Den können die Studierenden noch obendrauf setzen und erhalten dann, je nach Vorbildung, einen Master of Advanced Studies in elementarer musikalischer Bildung. Damit erhalten sie nicht nur die Lehrbefähigung für Musikschulen in Schleswig-Holstein, sondern können europaweit als Festangestellte musikalische Früherziehung unterrichten.
Der Duden hat durch Corona eine ganze Reihe neuer Wörter und Begriffe aufgenommen. Remote Work noch nicht. Aber der Begriff ist den meisten von uns aus dem Corona-Arbeitsleben geläufig. Bezeichnet er doch das Arbeiten aus dem Homeoffice oder einem anderen Ort, jedenfalls nicht aus dem Büro wie vor der Pandemie. Die Chancen, die im Arbeiten aus der Ferne an unterschiedlichen oder auch wechselnden Orten der Welt liegen, erkennen immer mehr Menschen. Manche nutzen die Krise, kündigen den alten Job und orientieren sich neu. Morgen geht es bei Campus und Karriere eine knappe Stunde lang um Remote Work. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, schreiben Sie schon jetzt eine Mail an campus@deutschlandfunk.de oder rufen Sie uns an unter 00800 44 64 44 64. Für heute war's das vom Bildungsmagazin. Ich bin Thekla Jahn und danke für Ihr Interesse.